Also für irgendeinen grausamen Umstand, den ich hier in meiner Fantasie nicht ausmalen möchte, weil alle sonst anfangen Schwierigkeiten zu bekommen im Leben, müssen wir einen Sinn hergeben. Es geht ums Überleben.
Also, Sinn haben wir.
Jetzt kommt welche Situation noch schwieriger. Wir müssen einen weiteren Sinn hergeben. Geschmack Sinn? Oh, aber da bin ich total dagegen. die gute, wenn Salomon ihre super Tortenback wenn das ihren auch noch aufhängt. Sehen? Aber dann kannst du die schönen Dinge im Leben nicht mehr sehen, Tina. Meine schönen Saris mehr anziehen. Also, ja, sorry, ich will das nicht kommentieren. Also, was können wir? Einer sagt, es passt denn, da kann man sich ziehen. Aber das ist aber sehr schlimm bei der Sexualität, wenn du keinen Tastsinn hast. Das ist die höchste Folge, was denn da sein. Da würde ich nicht so leichtfertig hören.
Und
bei Gefahr in der Dunkelheit? Bei Gefahr in der Dunkelheit, ja. Also, auf was könnten wir da verzichten? Geschmackssinn. Also. Du, der Sohn von dem besten Koch in Europa? Du. Also, wir haben jetzt noch diese drei Sinne. Sehsinn, Hörsinn, Tastsinn. Wir müssen uns von einem weiteren trennen. Jetzt wird es sehr schwierig. Sehsinn, ja? Hören. Hören ist das Wichtigste. Warum ist das denn nicht? Ja. Ja. Sieht.
Wenn ich nicht hören kann, kann ich nicht. Wenn ich nur sehe und nicht hören kann, kann ich nicht die Kürze verstehen.
Genau. Ja.
Also, Hören ist ein bisschen
von dem
Tätig.
Ja.
Auch wenn man sieht.
Ja. Ich glaube, es ist, also nach den Schriften, wenn dieses Experiment mal erfüllt wird, geht auch dieser Sinn, kann noch aufgegeben werden. Das Hören allerdings ist das Wichtigste. Und zwar aus einer spirituellen Perspektive heraus. Ich weiß, dass auch im Mathe, kennt ihr diesen sehr, sehr talentierten Sänger Stevie Wonder? Ja? Der wirklich doch nice Musik macht, also ergreifende Musik. Er wurde einmal gesagt, was, wenn es eine Operation gäbe, die ihn erblindet, die ihm ihren Sehsinn wiedergeben könnte. Und er sagt, ich möchte das gar nicht. Ich lebe in der Welt der Klänge. Ich lebe in der Welt der Klänge. Das war sein Zitat, aber vor einem spirituellen Sinn ist das Hören geradezu unverzichtbar. Es ist so, dass die spirituelle Seele nur durch einen einzigen Sinneneindruck erweckt werden kann, nämlich das Hören von transzendentalen Klangschwingungen. Ohne das Hören von transzendentalen Klangschwingungen können wir nicht erweckt werden. Und die Garuda Purana, das Garuda Purana gibt uns ein Beispiel, damit wir es verstehen können. Garuda Purana gibt uns das Beispiel eines Mannes, der von einem Schlangenbiss, der von einer Schlange gebissen worden ist und bereits ins Koma verfallen ist. Solch ein Mensch kann wieder erweckt werden durch das Chanten von Mantren. Das ist unglaublich. Es gibt in Mayapur so einen Mantrakundigen, der schon Arbeiter, die auf unserem Projekt von Kobras gebissen wurden, aus dem Koma herausholte, nur durch das Chanten von Mantren. Ich kenne einen Sadhu in Indien, der mir erzählt hat, dass
als er im Dorf, in einem Dorf lebte, dass dann ja einmal, ich glaube, es war sogar seine Mutter, auf einer Bahre heimgetragen wurde. Sie war gebissen worden von einer Schlange. Und sie war in diesem fürchterlichen, komahaften Zustand, wo sie schon fast den Körper verlassen hatte. Sie konnte auch nicht behandelt werden in diesem Zustand mit Kräutern und dergleichen. Dann haben sie den dorfansässigen, mantrakundigen Chanter geholt. Der hat sich vor sie hingesetzt und angefangen, diese machtvollen Mantren zu intonieren. Woraufhin die Frau dann langsam zu Bewusstsein kam und dann konnte sie weiter behandelt werden. Dies ist das Beispiel, was die Heiligen Schriften geben für unseren Zustand. Wir alle sind im Koma. Auch du, Rangopa. Im Koma des materiellen Daseins. Wir haben uns total vergessen und sind völlig in Illusion. Es ist wie ein Zustand des Komas, es ist über uns hergekommen. Und es geht nur durch transzendentale Klangschwingung, dass wir anfangen aufzuwachen aus diesem Koma heraus. Sonst haben wir keine Chance. Im Garuda Purana wird das so gesagt. Der Zustand des bedingten Lebens in der materiellen Welt gleicht der Bewusstlosigkeit eines Mannes, der von einer Schlange gebissen wurde. Denn beide Zustände des Unbewusstseins können durch den Klang eines Mantra beendet werden. Prabhupada schreibt, wenn ein Mensch von einer Schlange gebissen wird, stirbt er nicht sofort, sondern wird erst bewusstlos und bleibt eine Zeit lang in einem Koma-ähnlichen Zustand. Jeder in der materiellen Welt schläft ebenfalls, denn er weiß nichts von seinem wirklichen Selbst oder seiner eigentlichen Pflicht und seiner Beziehung zu Gott. Materialistisches Leben bedeutet daher, dass man von der Schlange Maya, der Illusion, gebissen wurde und so ist man ohne Krishna-Bewusstsein fast tot. Der Scheintote, der von einer Schlange gebissen wurde, kann wieder zum Leben zurückgebracht werden, wenn bestimmte Mantras gechantet werden. Es gibt kundige Chanter solcher Mantras, die dieses Wunder vollbringen können. In ähnlicher Weise kann man aus dem todähnlichen, unbewussten Zustand des materiellen Lebens wieder zum Krishna-Bewusstsein zurückgebracht werden, wenn man den Maha-Mantra hört. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Im vierten Kanto gibt es auch einen schönen Text dazu, wo Shukadev Goswami dem Maharaj Parikshit erklärt, mein lieber König, man sollte an einem Ort verweilen, an dem die großen Acharyas über die transzendentalen Taten des Herrn sprechen, und man sollte dem nektargleichen Strom Gehör schenken, der von den mondgleichen Gesichtern solch großer Persönlichkeiten ausgeht. Wenn jemand eifrig fortfährt, solch transzendentalen Klängen zuzuhören, wird er zweifellos frei werden von allem materiellen Hunger und Durst, aller materieller Furcht und allen materiellen Plagen, wie auch allen anderen Täuschungen des materiellen Daseins. Es wird so sehr empfohlen, dass man Gemeinschaft pflegt mit Devotees, die über Krishna sprechen, weil dort eine unglaublich schöne spirituelle Atmosphäre auftaucht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch während dieses Seminars erfahren könnt. Mir geht es sehr oft so bei Seminaren, dass ich einfach dadurch, dass ich über diese Dinge spreche, wie sie von meinem spirituellen Meister offenbart wurden, so glücklich werde. Nicht? Und manchmal, oder wenn ich mal in den Genuss komme, nicht selber ein Seminar zu halten, sondern einfach zuzuhören von Erzählungen über Krishna, dann kann sich das ganze Dasein sofort verändern. Er liest parallel zu dem Seminar gerade Erzählungen aus Vrindavan von Krishnas transzendentalen Spielen und muss sagen, dass diese Erzählung mir persönlich die Kraft gibt, trotz dieses des Bruderschlafes, der also aus jedem Winkel in dieser Veda-Akademie herauskriegt, ne, sich total wohl zu fühlen. Hare Krishna. möchte jetzt nicht zu sehr über den Schlaf immer sprechen, sonst werde ich nie wieder eingeladen von der Veda-Akademie, beziehungsweise keiner der Videoschauer kommt zu den Seminaren. Es ist ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Nun kommen wir zum 44. Punkt, einem Punkt, den ich persönlich als total wichtig ansehe. Ein Großteil unseres Lebens wird damit zugebracht, die Ergebnisse von sinnvollen Reaktionen zu leiden. Das ist sehr, sehr oft der Fall. Zum Beispiel, wenn man kriegt, erntet man sein schlechtes Karma. Ständig kommen irgendwelche sündhaften Reaktionen auf uns zu. Nicht reiner, selbst hier ist plötzlich die Krankheit über dich hergefallen, in grausamer Art und Weise. Nicht, das ist, oder wir kriegen Streit mit irgendwelchen Leuten, die uns eigentlich ganz lieb sind. Nicht, was da passiert ist, dass wir in einem vorangegangenen Dasein vielleicht andere Menschen verletzt haben und jetzt kommen die wieder auf uns zu und verletzen uns. Prabhupada war einmal in Vrindavan da, das vergesse ich nie, und plötzlich ging die Tür auf und 8 Brahmanas kamen rein und beschimpften Srila Prabhupada. Du ruinierst die Hindu-Kultur und das Hindu-Dharma. Und es ging eine halbe Stunde und die Devotees waren alle bereit loszuspringen. Nicht, Prabhupada hielt sie zurück, nicht, und es ging weiter. Du machst Westler, die einmal Fleisch gegessen haben, zu Brahmanas. Das geht doch nicht. Und schimpften und schimpften und waren total ausfällig. Und Prabhupada war ganz demütig und hörte das alles an und ließ es über sich hinweggehen. Und danach, als die raus waren und sich verabschiedeten, die irgendwann nach einer halben Stunde konnten sie nicht mehr schimpfen, da hatten sie sich ausgeschimpft. Da hat Prabhupada, hat Prabhupada gesagt, thank you very much, mit großer Rührung, vielen Dank. Aber nicht jetzt so vielen Dank, sondern vielen Dank. Die gingen dann raus und die Devotees wunderten sich, denn sonst hat Prabhupada sich so vehement dafür eingesetzt, dass jemand, der brahmanische Eigenschaften entwickelt, so wie Shrishti Kata, eine Brahman-Einweihung bekommen kann und ein echter Brahmana werden kann. Das hat Prabhupada ständig verteidigt, dieses Prinzip. Er war so dagegen, dass Leute, dass man nur einen Menschen nach seiner Geburt behandelt wird. Prabhupada hat immer gesagt, wichtig ist es wichtig, einen Menschen nach seinen Eigenschaften zu qualifizieren und konnte mindestens 500 Verse zitieren aus den vedischen Schriften, die genau das auch sagten. Hier aber, und Prabhupada konnte werden wie Feuer, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn Prabhupada wirklich intensiv wurde, konnte keiner ihm widerstehen. Denn einmal hatten die Devotees getanzt auf einer Bühne und der Mann, dem die Bühne gehörte, der hatte sich, wie soll ich mich treffend ausdrücken, der hatte sich um seine Bühne Sorgen gemacht, als die Devotees so intensiv tanzten und hat versucht, die Devotees, darunter auch eine Mataji, von der Bühne herunterzuzerren, damit die nicht so tanzen und die Bühne nicht in Schutt und Asche tanzen. Da ist Prabhupada aufgestanden von seinem Sitz, hat seine Kartels genommen und ist auf den zugegangen, wie in Yamaraj. Der Gott des Todes und der ist dann schnell weggegangen und hat gesagt, schon gut, sollen tanzen. Ne? Prabhupada konnte unglaublich intensiv werden. Unglaublich. Aber das war jetzt meistens nur mit Worten. Aber das war der eine Fall. Ich soll das hier nicht machen, sonst löste hier das nur eine dieser Kartels und hier wie ein Zuderschein Chakram leider jemanden im Hals stecken, dass man kein Vaterwelsen mitnehmen kann. So, Prabhupada war aber hier total geduldig. Wenn Prabhupada sah, dass etwas ungerecht war, hat er sich sofort dafür eingesetzt. Und die Bodhis wunderten sich, was waren das für Leute und warum hast du das nicht verteidigt? Prabhupada sagte, diese Menschen habe ich im letzten Leben verletzt. Sie mussten deswegen kommen und mir das nochmal heimzahlen. Und ich habe es toleriert und jetzt ist es aus. Ich bin so froh. Jetzt ist es vorbei. Denkt mal nächstes Mal daran, wenn euch jemand plötzlich ans Bein fährt, nicht, oder euch eine Gemeinheit ausdrückt und so weiter. Reagiert nicht gleich, indem ihr total euer Gewehr zieht und zurückschießt, sondern tut es einfach akzeptieren, ihr habt ihr dem vielleicht Leid zugefügt oder anderen Menschen Leid zugefügt und er gibt euch das jetzt auf dem Tablett des Karma zurück. Interessante Perspektive, ne? Ich sehe, einige von euch sind jetzt nachdenklich und haben vielleicht den einen oder den anderen Vorfall in ihrem Leben in Erinnerung. Ne? Dann prüft es mal. Manchmal ist es nicht manchmal so, da kommt plötzlich, man hat wirklich nichts Böses in Absicht gehabt, kommt plötzlich jemand auf einen zu und beschimpft einen und man denkt, woher nimmt er das jetzt? Was hat diesen Eindruck bewerkstelligt? Und dann muss man eigentlich zum Schluss kommen. Das sind einfach Reaktionen aus der Vergangenheit. So, vielfach in unserem Leben, ich komme jetzt zu einem Punkt zurück, vielfach im Leben leiden wir. Und wenn wir dieses Leid transformieren wollen in etwas, durch das wir Fortschritt machen können, sollten wir dabei darüber meditieren, dass dieses Leid auf uns zukommt, aufgrund unserer vergangenen Tätigkeiten. Und wir sollten weiterhin uns mit Körper, Geist und Worten in Krishnas Dienst beschäftigen. Dr. Franco, das ist noch ein relevanter Punkt, ich möchte noch deine Aufmerksamkeit hier inspirieren. Ein Seminargeber muss seine verschiedenen Seminarteilnehmer mit an Bord nehmen. Ich übernehme so Verantwortung für euch. Ich möchte euch jetzt gerne daraus was vorlesen, wie Prabhupada sagt. Mein lieber Herr, das ist ein Text, ein Vers. Jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest und der weiter die Auswirkungen seiner vergangenen Missetaten erleidet, wenn er dir aus dem Innern seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden, denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch geworden. Liebe Devotees, wenn ihr leidet, fangt nicht sofort an, wie man in Schweizerdeutsch sagt, auszurufen. Warum ich? Warum immer ich? So ungerecht. Mir sind gerade 50 Mark habe ich verloren an den Shingadevs Erscheinungstag. Wie konnte mir das passieren, dass dies und das geschehen ist? Ihr müsst wissen, das sind die Reaktionen auf eure vergangenen Missetaten. Reagiert nicht wie gewöhnliche Menschen, sondern nimmt es mit demütig gebeugtem Haupt entgegen. Diese Aussage des Srimad Bhagavatams, sagt Prabhupada, sollten alle Gottgeweihten als Richtlinie in ihrem Leben betrachten. Ein Gottgeweihter sollte nicht sofortige Befreiung von den Reaktionen auf seine vergangenen Missetaten erwarten. Keine bedingte Seele ist von solchen durch Reaktionen hervorgerufenen Erfahrungen frei. Denn materielles Dasein bedeutet fortgesetztes Leiden oder Genießen aufgrund vergangener Handlungen. Wenn man seine materiellen Handlungen beendet hat, gibt es keine weitere Geburt mehr. Warte mal. Ein Gottgeweihter, der von den Reaktionen auf seine Handlungen noch nicht völlig befreit ist, sollte daher fortfahren, im Krishna-Bewusstsein ernsthaft zu handeln, auch wenn mancherlei Hindernisse auftreten mögen. Wenn sich solche Hindernisse in den Weg stellen, soll man einfach an Krishna denken und seine Barmherzigkeit erwarten. Das ist der einzige Trost. Wenn der Gottgeweihte seine Tage in diesem Geiste verbringt, ist es sicher, dass er in der Zukunft zum Reich des Herrn befördert wird. Wir werden in diesem Leben alle noch unseren roten Farbeimer über den Kopf kriegen. Einer von uns hat einen gelben Farbeimer über den Kopf gestülpt gekriegt. Wir werden alle noch den roten Farbeimer des Leides über unseren Kopf ausgeschüttet kriegen. Das geht leider nicht anders, denn wir waren sinnvollhafte Menschen. Wenn wir weiter einfach machen, so gut wie möglich, wie bei Krishna Zuflucht zu suchen, ist das ein großer Trost. Das ist ehrlich gesagt mein Geheimrezept, warum ich noch im Krishna-Bewusstsein bin. Ich habe so viel schon erlebt, so viel Enttäuschung. Aber ich denke immer, c'est la vie, so ist das Leben in der materiellen Welt. Man wäre dumm, wenn man sich mehr erwartet davon. Und es geht einfach an einem vorbei, man hat es selber verursacht. Aber lieber Krishna, ich möchte trotzdem zu deinen Lotusfüßen zurückkommen und bei dir Zuflucht suchen. Gut, mit diesem sehr inspirierenden Satz möchte ich euch in eure erste Pause entlassen, die ihr euch wirklich gut verdient habt. Denn es waren am Anfang ein paar sehr technische Informationen, aber ich glaube, ihr seht, wie immer wieder mitten in diesen technischen Informationen, man soll das Wasser trinken, die Lotusfüße berühren, Prasadam essen und so weiter, plötzlich so aufleuchten, so ganz tiefe Punkte kommen, die sehr wichtig zu verstehen sind. Wenn ihr diesen Punkt nochmal nachlesen möchtet, das Erwarten der Barmherzigkeit des Herrn, ist Punkt 44 auf Seite 88 des Deutschen. Aber es ist total leicht zu merken. 44, Punkt 44, 2 mal 44 gibt 88, das und man hat die Seitenzahl. Gut, wir werden uns, ich würde sagen, ja, so zwischen 10 und 15 Nacht geht es weiter. 10 nach 12 und 15 nach 12 geht es weiter. Alles Gute und Hare Krishna. Hare Krishna. Ja? War out? Jetzt kommen immer wieder nette Leute vorbei. Ja, ich wollte jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis kommen. Wie ihr euch noch erinnern könnt, ist es ganz wichtig, dass man das Krishna-Bewusstsein im eigenen Herzen ansiedelt und den Geist beschäftigt, nicht nur den Körper und die Sinne. Wir haben vorhin ein paar sehr schöne Beispiele gehört, wie man das Dasein läutern kann, indem man die Sinne in Beziehung zu Krishna bringt. Wir hatten über das Hören gesprochen, Kirtan, und wir hatten vom Riechen des Räucherwerkes gesprochen, wir hatten von der Berührung der Detis gesprochen und viele solche Dinge. Jetzt geht es darum, den Geist zu reinigen. Und es kommen viele Dinge auf uns zu, die sich eigentlich auf die innere Kultivierung des Krishna-Bewusstseins beziehen. Wir hatten schon angefangen mit der richtigen Haltung, dass man nämlich mit der Barmherzigkeit des Herrn rechnet, während man durch sein Leben hindurch geht und dabei die verschiedenen Dinge, gut wie schlecht, erlebt. Wir gehen jetzt zur Erinnerung und zur Meditation über. Es gibt eine Vorstufe von Meditation, die man als Smaranam bezeichnet. Smaranam heißt einfach nachdenken über, grübeln über, also grübeln ist nicht genau das Wort, an Krishna zu denken auf eine allgemeine Art und Weise. Meditation jedoch ist etwas, was eine tiefere Kontemplation mit sich bringt. Es wird also unterschieden zwischen den allgemeinen Gedanken an Krishna, wobei wir sofort über das, was wir gehört haben, nachdenken. Und dann geht es in die tiefe Meditation ein, wo man sich einfach bewusst auf die Eigenschaften Krishna, über vier Dinge meditiert. Das erste ist, man fängt an, über die Form des Herrn zu meditieren. Es gibt viele Eigenschaften, Beschreibungen in den vedischen Schriften, wo die Form Krishnas beschrieben wird. Zum Beispiel, dass er dreimal gebeugt ist, dass er eine Flöte an seine Lotuslippen hält, dass die Lippen rot sind, dass seine Augen sehr unstet sind und immer so zu den Devotis rüber gucken. Es wird das Ansehen des Herrn beschrieben, nicht? Wie sein Dhoti aussieht. Ich habe heute Morgen eine wunderschöne Meditation über Krishna gelesen, über die Form Krishnas, wo es heißt, dass der Herr so wie eine Monsunwolke aussieht und die Perlenkette, die er hat, so aussieht wie eine Schar von weißen Enten, die in die Monsunwolke hineinfliegen. Der Dhoti des Herrn sieht aus wie ein gelber Blitz, der in dieser Monsunwolke erscheint. Wunderschön, wenn man sich das so vorstellt. Und die Barmherzigkeit des Herrn kommt auf uns herab, indem die Flötentöne kommen. So, das ist die erste Meditation, wird über die Form des Herrn gemacht. Die zweite Meditation, die man macht, meistens, ist, dass man über die Eigenschaften des Herrn meditiert. Nicht? Die Gunas, wie Krishna so barmherzig ist zu seinen Devotis, wie er der Freund seiner Devotis ist, wie er sehr poetisch ist, wie er sehr dankbar ist für den Dienst, den seine Devotis ihm darbringen. Es ist also eine Meditation über die Eigenschaften. Die nächste Eigenschaft ist, über die man meditiert, ist über Krishnas Aktivitäten, was Krishnas Lieder sind, wie auf der Kaliya-Schlange tanzt und so weiter. Und die letzte Form von Meditation ist eine sehr intensive Meditation, das heißt Seva Dhyanam, dass man über Dienst zu Krishna meditiert, den man ausübt. Dieser Dienst zu Krishna wird eigentlich das wird gemacht in der Raganuga-Meditation, wo ein Devoti auf der äußeren Ebene die hingebungsvollen Tätigkeiten ausübt, wie das Hören über Krishna, die Annahme eines spirituellen Meisters, das Einhalten von Ekadasi und so weiter, aber auf der inneren Ebene, der spontanen Ebene, anfängt, im Geiste Krishna einen Dienst darzubringen. Solch ein Devoti ist in der Meditation, in der tiefen Meditation, sieht er Krishnas Lila plötzlich und tut einen Dienst darbringen. Und ich habe gerade von einem Devoti gehört, dem Krishna das, ich möchte vielleicht ein anderes Beispiel geben, Syamananda Pandit. Ne? Syamananda Pandit hat in der Meditation eine wunderschöne Blumengirlande aus Champaka-Blumen genommen und sie um Lord Chaitanya gehängt. Und Lord Chaitanya gab ihm dann diese Girlande zurück. Und als er dann aus der Meditation auswachte, hatte er plötzlich eine wunderschöne Girlande. Niemand wusste, woher die kam. Champaka-Blumen blühten in dieser Zeit, in dieser Gegend nicht. Und diese Girlande verströmte einen so wunderschönen Geruch, dass also jeder, der das roch, man sagt in Schweizerdeutsch, ganz aufgestellt wurde. Nicht? Das hat ihn ganz aufgestellt ergeben. Nicht? Also ganz, ganz begeistert. Ich werde langsam durch die Schweizer Devotis, die immer mit mir sind, total beeinflusst. Die haben also sich und Shyamananda wollte jetzt was Shyamananda? Nein, es war Srinivas. Srinivas, Entschuldigung, ich habe falsch gesagt. Srinivas. Srinivas wollte jetzt also die Girlande verbergen und hat sie irgendwo versteckt, damit niemand von seinem großen Glück erfahren würde. In der Meditation, darum geht es mir darum, kontaktiert der Devotee das Königreich der Liebe und geht im Königreich der Liebe herum und macht dort direkt wahrnehmbare Erfahrungen, die er mit in diese Welt des Egos nimmt. Heilbrot. Nicht? Also es gibt viele solche Beschreibungen von Devotis, wo sich diese Realitätsebenen zugunsten der spirituellen verschieben und aus der spirituellen Welt dann etwas kommt. So manche Devotis nehmen ein Bad, wünschen sich dann, nachdem sie über Krishnas Form meditiert haben und über Krishnas Eigenschaften und auch Aktivitäten meditiert haben, wünschen sie sich teilzunehmen an diesem Lila in ihrer spirituellen Identität. Diese Stufe, wo der Devotee tatsächlich teilnimmt im Lila des Herrn, ist auf der Bhava-Stufe da. Wir werden morgen früh, habe ich mir gedacht, machen wir den Abschluss unseres Seminars, in dem wir Bhava, Liebe zu Ekstase, in der Liebe zu Krishna beschreiben und dann Prema, die lautere Liebe zu Gott. Auf der Bhava-Stufe ist es so, nachdem ein Devotee, sagen wir mal, feste Anhaftung an Krishna entwickelt hat, erkennt Krishna seinen Devotee so an, indem er ihn belohnt und ihm verschiedene Offenbarungen seiner transzendentalen Form schenkt. Und auf dieser Stufe dann gibt Krishna dem Devotee eine Ahnung davon, wer er in seiner spirituellen Identität ist. Und der Devotee nimmt dann Geburt in irgendeinem Teil des Universums, in dem Krishnas Lilas teilnehmen, und wird dann in diesem Ort geschult und geschult, sodass er Krishna von Angesicht zu Angesicht sieht und dann lautere Prema erfährt. Der Strom von Prema, das werden wir nachher noch hören, ist so stark und so intensiv, dass er für den physischen Körper nicht ertragbar ist. Wir werden nachher sehen, aus was sich Liebe zu Gott zusammensetzt, aus was für verschiedene, sind da fünf verschiedene starke Ströme oder fünf verschiedene Puzzlestücke, die das Bild der Liebe zu Gott ausmachen. Aber diese ist so stark, dass es nicht im physischen Körper erfahrbar ist. Schon wenn diese Ekstasen einsetzen, wird das Nervensystem paralysiert, falls das ein deutsches Wort ist. Paralysiert, sagt man so? Gut. Wir haben eine ärztliche Auskunft über diesen Zustand. Nee, das kommt also. Deswegen muss der Devotee, um Liebe zu Gott zu erfahren, und damit meine ich jetzt nicht die Anfangsstufen der Liebe zu Gott, sondern lauteren Prema, muss er einen spirituellen Körper haben, in dem dieses dann erfahrbar wird. Gut, es geht jetzt um die Meditation, eine Meditation über Seva, die auch wir auf unserer Ebene schon machen können. Ich möchte euch sehr genau ich möchte euch bitten, sehr genau zuzuhören, denn hier lernen wir jetzt eine Meditationstechnik, die sehr, sehr schön ist und sehr zufriedenstellend. Auch wenn man manchmal nicht den hingebungsvollen Dienst ausüben kann, vielleicht durch Krankheit oder durch die Umstände, in denen man ist, kann man sich diese Meditation zu eigen machen. Rupa Goswami beschreibt in großer Ausführlichkeit das Leben von einem Brahmana aus Pratishthanapura. Dieser Brahmana war recht arm und minder bemittelt und hatte in einer der vielen Vorlesungen, die er besucht hatte, gehört, dass Krishna auch den Dienst entgegennimmt, der in der Meditation dargebracht wird. Dieser Dienst, der in der Meditation dargebracht wird, ist nicht verschieden von dem Dienst, der mit dem Körper und den Sinnen dargebracht wird. Wir hören sogar, dass der Dienst, wo der Geist eingesetzt ist, noch wichtiger ist als nur das mechanische Tun. Denn Krishna ist wichtig, dass du deinen Geist auf ihn wieder richtest. So dieser Brahmana dachte, toll, wenn Krishna meinen Dienst da bringt, also annimmt, den ich in Meditation da bringe, dann werde ich einmal jetzt in das Exzess hineingehen. Also dann werde ich das, mit Exzess klingt so ein bisschen negativ, ich werde wirklich Krishna in Meditation einen wundervollen Dienst da machen. Er baute also in Meditation zunächst einmal einen wunderschönen Tempel mit den wunderschönsten Materialien, Altären aus Lapis Lazuli und Emerald. Nur das allerbeste Marmor wurde verwandt, um die Wände zu bauen und die Säulen von seinem schneeweißen Marmortempel. Dann dachte er sich, um wirklich rein zu sein für die Verehrung, die ich täglich mache, nehme ich täglich in 4 Flüssen ein Bad. Die waren geografisch total weit auseinander, aber in der Meditation ist ja kein Problem. In der Meditation kann ich jetzt sogar vor den Altar in Zürich treten und Lord Jagannath sehen. Ganz deutlich mit seinen Federn. Ja, es klappt. Also ich bin da. Komm aber gleich zurück wegen dem Seminar. Ich will gerade losreiten. Hallo, hier bin ich wieder. dann machte er. Nee, sorry, bevor er anfing zu meditieren, ging er, das habe ich jetzt falsch dargestellt, ans Ufer des Flusses Godavadis und machte dort ein paar Atemübungen an einem abgeschiedenen Ort, um seinen Geist auf Krishna zu fixieren. Wenn ihr meditieren wollt, ist es wichtig, den Geist ein bisschen ruhig zu machen erstmal. Deswegen sagen uns die Acharyas, dass wir Atemübungen machen. Auch wenn wir den heiligen Gayatri-Mantra chanten und darüber meditieren, sollten wir erst ein paar Pranayama-Atemübungen machen, wenn wir einen sehr unruhigen Geist haben. Was ich immer mache ist, also was heißt immer, manchmal mache ich es auch nicht, weil mein Geist ruhig genug ist oder manchmal vergesse ich es auch, also man ist ja ein normaler Sterblicher leider. Aber wenn man es macht, ich atme einfach nur ganz tief durch, bis der Geist ruhig wird. Dann kann man den Geist fixieren. Es wäre vielleicht in der Zukunft mal eine schöne Idee, mir kommt gerade ein, Alduna ist auf dem Wege, eine Yogalehrerin zu werden. Ne? Du könntest vielleicht mal in so einem Seminar, oh, das wäre vielleicht total toll, dass du einen kleinen Yogakurs gibst, Erfrischungsübungen. Ne? Oder Übungen, die das Feuer der Verdauung lodern lassen. Nicht? Also, das wäre vielleicht eine nice Sache. Das hätten, haben wir total vergessen, weil jetzt sind wir am Ende schon. Vielleicht kann man ja, naja, nach dem Mittagessen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen schnell und dass du auch nicht vorbereitet bist. Aber überleg dir doch mal was, so einen kleinen Yoga-Einschub sollten wir machen. Nicht? Oder? So, der setzte sich also am Godavari-Fluss hin und machte wirklich Yoga. Und übte. Und dann ging es los. Er ging in seinen erstklassigen Tempel herein und kleidete den Herrn an mit der kostbarsten Kleidung, die man sich vorstellen kann. Er setzte dem Herrn Kronen auf. Christa, setz dich doch ein bisschen noch. Er setzte dem Herrn Kronen auf und Helme. Und dann schmückte er den Herrn mit Ornamenten, wunderschönen Ornamenten, Juwelen und Ketten und Perlen und so weiter. Dann brachte er den Herrn in Meditation Ehrerbietung dar. Legte sich lang ausgestreckt vor den Herrn. Und dann fing er an, praktisch zu werden. In der Meditation mobbte er den Tempel des Herrn. Machte ihn total sauber, dass der Tempel so rein war, wie der reine Geist eines Devotis, Marisha. So sauber macht er ihn. Dann ging er auf die Reise, ganz schnell in der Meditation, und dann brachte so Goldtöpfe und Silbertöpfe mit auf seine Reise und füllte die voll mit Godavari-Wasser, Ganges-Wasser, Yamuna-Wasser, Wasser vom Namada und noch Wasser vom heiligen Kaveri-Fluss. Das sammelte er ein, er hatte also eine riesige Pottauswahl mit verschiedensten heiligen Flüssen. Und dann ging er noch schnell los und sammelte Blumen ein. Wahrscheinlich ging er sogar zu verschiedenen Teilen des Universums, wenn er mal wirklich intensiv wurde. Er sammelte Früchte ein, sorgte er dafür, dass Räucherstäbchen da waren, Sandelholzsalbe und verschiedene Artikel, die er mit Parfüm wohlduftend machte. Und diese ganzen Dinge brauchte er, um Krishna, seine Detis, zu verehren. Dann ging er los und machte, nachdem er den Herrn verehrt hatte, ihn eingerieben hatte mit Sandelholzsalbe, Früchte geopfert hatte und ihm Blumen geopfert hatte, dann ging er hin und machte eine Arati-Zeremonie. Nur eines Tages, das war ein ganz besonderer Tag, setzte er sich oder ging er in seine Küche, um Sweet-Reis zu kochen, süßen Reis. Und Sweet-Reis muss man kühl servieren, nicht? Sonst ist es nicht richtig. Sonst ist es ist einfach nicht richtig. Sweet-Reis muss kühl sein. Man sieht das manchmal, wenn man in Goloka Dham ist, dass immer in dem Fluss so eine weiße Tonne drin. Was das ist, ist der Sweet-Reis. Der ist in so eine Tonne reingetan und der wird jetzt gekühlt in einem Bach. Hast du es schon gesehen? Noch nicht? Sehr oft, wenn man mich besucht am Karuna Bhavan, da ist der Fluss nicht so wahnsinnig fließend. Und da steckt immer diese Tonne drin an Festtagen. Nicht? Der ist immer gut versiegelt, damit keiner auf die Idee kommt, den Sweet-Reis zu stehlen. <Nicht? lacht> Aber wird da ausgekühlt. Nun, der Brahmana hatte leider nicht so einen kühlen Fluss vor der Tür. Was tat er also? Er stellte den Sweet-Reis ans Fenster und wartete ein bisschen, bis er kühl wurde. Aber er wollte nicht so lange warten, weil die Zeit zur Opferung kam, und steckte deswegen seine Hand in den Sweet-Reis, um zu sehen, ob der schon servierfähig war. Er riss plötzlich in seiner Meditation die Hand hoch, und als er schaute auf seinen Finger, waren Zeichen der ersten Verbrennung, also wie sagt man, der Verbrennung ersten Grades auf seinen Finger zu sehen. Im gleichen Moment geschah etwas auf dem Vaikuntha-Planeten. Lord Narayan fing lauthals an zu lachen. Und Lakshmi fragte, warum, was gibt's denn zu lachen? Aber Narayan schwieg. Stattdessen schickte er ein Vimana, ein Fluggefährt, auf die Erde. Und als der Brahmana, der war da, überlegt, ich habe doch nur meditiert. Trotzdem habe ich mir den Finger total angesengelt. Nicht? Was ist los? Dann sah er dieses Gefährt plötzlich, dieses Vimana landen. Er sah die Gefährten Vishnus mit majestätischem Schritt auf ihn zugehen. Sie sagten, du darfst jetzt in die spirituelle Welt gehen. Narayan ist so zufrieden über deinen Service. Er hat uns hierher geschickt. Du kannst diesen Kreislauf der Geburtsmethoden jetzt sofort aufgeben. Der Brahmana war beglückt und ging in dieses Vimana, dieses Fluggefährt hinein und flog im schnellen Fluge in die spirituelle Welt zurück. Das ist ein ganz wichtiger, es wird uns richtig so dargebracht, dass wir verstehen, worauf es drauf ankommt. Wir müssen unseren Geist auf Krishna richten. Es gibt einen Vers, den Geist, das höchste Gebot ist, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Und alle Regeln und Regulationen dienen diesem einen Prinzip. Ich möchte euch inspirieren, das während eures Lebens einmal zu probieren. Erinnert euch zunächst einmal an das, was ihr gehört habt in den Vorlesungen. Was einem sehr dazu hilft, ist das Nehmen von Notizen. Nicht? Wenn man ab und an, wenn ihr es lernen wollt, richtig mit Notizen umzugehen, möchte ich euch inspirieren, Folgendes zu tun. Man sollte das erste Mal die Notizen durchlesen, bevor 2 Stunden vergangen sind. Nachdem man die Notizen genommen hat. Das Beste ist, wenn ihr kurz, das dauert euch 5 Minuten oder 2 Minuten, weil der Geist sehr schnell ist, die Notizen überfliegt. Ihr werdet dann auch merken, wie ihr gut Notizen nehmen könnt. So, wenn ihr es 2 Stunden bevor die Notizen nochmal durchlest, dann gräbt sich das unglaublich in den Geist ein. Das wird richtig so erwähnt von Psychologen. Das ist jetzt nicht etwas Vedisches, leider. Dann sollte man ein zweites Mal die Notizen durchlesen, bevor 48 Stunden verstrichen sind. Also 2 Tage verstrichen sind. Wenn man hier ist gerade einer aus der Meditation herausgekommen, das sah sehr beeindruckend aus, Franco. Wenn man denn bevor 2 Tage verstrichen sind, noch einmal die Notizen sieht, dann kriegt es sich ganz fest ein im Geist. Es ist unglaublich, wenn man diesen einfachen Trick, der wirklich nur insgesamt 5 Minuten dauert, anwendet, kann man ganz tief das Wissen einbringen. Es ist nicht so nutzvoll, einfach nur Notizen zu nehmen und die dann ad acta zu legen. Da wird man nicht so viel sich erinnern können, wie wenn man einfach da reingeht. So, gut, es geht um Erinnerung. Und nachdem ihr erinnert, ein bisschen euch in der Erinnerung geübt habt, könnt ihr euren Geist dann bewusst auf ein transzendentales Thema richten. Nicht? Dann kann man wirklich sich in die Meditation versenken. An einen abgeschiedenen Ort sollte man hingehen, wo nicht so viel los ist. Und dort sollte man dann anfangen, vielleicht ein paar Atemübungen zu machen, damit der Geist nicht so abschweift und sich dann fokussieren. Wollt ihr das mal probieren? Ja. Gut. Du darfst auf 2 Stellen, ja, da, ja.
Wenn jetzt jemand gerne, ist ja manchmal so, dass ein bestimmter Dienst gegeben wird. Wenn ich jetzt anfange, diese Meditation über Krishna, klar, weil sonst schon mal an Krishna erinnern und über meditieren, aber jetzt tatsächlich Dienst, die vorgestellte Dienst auszuführen, denn das ist ja sicherlich ein großer Unterschied zwischen dem einfach nur vorgestellten und wie bei diesem Brahmana, wo das dann plötzlich Wirklichkeit wird, oder wie bei Srinivasa Acharya. Ich glaube, es war ja auch so, dass er einfach diese Praxis gemacht hat, Lord Chaitanya zu Artika zu bringen, und irgendwann hat Lord Chaitanya ihn dann die Gelande zurückgegeben.
Ja.
Praktisch die, kann man einfach so loslegen, oder muss einem dieser Dienst nicht auch gegeben werden?
Es gibt 2 Arten von Sevadhyana-Meditation. Das eine ist ein Dienst, den du in deiner ursprünglichen spirituellen Form tust, wie zum Beispiel wir haben ja alle unsere ewige Form und in dieser ewigen Form dienen wir Radha und Krishna. Dieser Dienst wird dir gegeben von den ewigen Gefährten Krishnas, wenn dich Rupa Manjari anleitet und sagt, jetzt mach bitte dies und hol das und dir das zeigt und so weiter. Manche der Devotees werden dann auch unterrichtet im Gesangsunterricht von Vishaka und so weiter. Das ist ein Dienst auf einer hohen Stufe. Das meinte ich jetzt nicht. Du kannst auch in deinem Geist einfach loslegen. Das Beispiel, was hier gegeben wird aus dem Chaitanya Charitamrita, ist Nishinananda das Brahmachari. Der hörte, dass Lord Chaitanya eine Reise nach Vrindavan unternehmen wollte und dann dachte, da helfe ich mit. Ich mache in der Meditation eine wundervolle Straße ab. Und tat das denn und Lord Chaitanya nahm das an. Prabhupada hat von dieser Art ist, natürlich, dass man kann sagen, das ist ein ewiger Gefährte. Oder wenn ich jetzt auf eine Straße für Lord Chaitanya brauche, vielleicht will er ja gar nicht reisen im Augenblick. Nicht? Und Prabhupada hat eine Meditation im Geiste vorgestellt, die auch im Nektar-Ozean des Heiligen Namens aufkommt, wo er sagt, man sollte im Tempel, man sollte eine einfache kleine Technik erlernen. Man sollte im Tempel einen Altar errichten, im Herz einen Altar errichten und dort Krishna einladen, dass er dort hinkommt. Und man sollte ihm eine Abhishek darbringen und so weiter. Er sagt, das ist keine, wie soll ich mich ausdrücken, das ist keine Imagination, es ist eine Tatsache, sagt er. Und diese Art von Meditation können wir schon machen. Hier lernen wir, dass es zwei Arten, im spontanen hingebungsvollen Dienst gibt es zwei Arten von spontanen hingebungsvollen Dienst. Das eine ist in seiner ewigen spirituellen Form, das ist etwas sehr Schwieriges, das geht erst auf einer sehr hohen Stufe. Das andere ist, dass wir auf der äußeren, sagen wir mal, dass wir noch auf unserer Stufe sind, wo wir sind, und einfach diese Dinge dann mit spontaner Liebe und Hingabe für Krishna tun, und der wird das annehmen. Du wirst das annehmen. Du musst natürlich da dich daran erinnern, dass hingebungsvolles Dienen, was nicht den Anweisungen der Schriften und der Acharyas folgt, eine unnötige Störung ist. Ist klar, wenn du jetzt in der Meditation sagst, ich werde jetzt einen tollen Fernsehset für Krishna organisieren, mit 35 Satellitenkanälen, dass Krishna dann sich das aussuchen kann, dann ist vielleicht das eine kleine Störung. Ist das naiv, denn Krishna sieht nicht diese komischen Spielfilme. Das ist nicht besonders unterhaltungswert für Krishna. Ja. Das ist eben, ihr wundert euch jetzt, ich will das zu Gadata sagen, Prabhupada hat uns in den spontanen hingebungsvollen Dienst eingeladen und das kann man machen, wenn man halt spontan genug ist, wenn man da die Reinheit des Herzens hat und diesen Wunsch für seinen Dienst darzubringen. Das habe ich gelernt, als ich ein junger Devoti war, wenn man krank war und keinen Service machen konnte, dann hat man im Geist einen Service gemacht. Oh, ich habe schon so viel Krishna im Geist dargebracht. Dagegen ist das, was ich hier mache, lächerlich. Ja.
Das gibt es auch, wenn man selbst zu Hause hat und auch reisen ist, dass man dann von dieser Stelle, wo man am Reisen ist, dann ja nicht so viel kann.
Kann man machen, ja. In Meditation, ja. Manche Devotees machen, um sich das einfacher zu machen, nehmen noch ein Bild von ihrem Altar mit, wenn sie auf Reisen sind, und machen dann. Du musst verstehen, Bhakti, Krishna-Bewusstsein, ist letztendlich eine Kultivierung des Geistes.
Wenn man die Wahl hat, den Dienst im Geist auszuführen oder in der Handwerklichkeit. Also ich, wie zum Beispiel gerade dieses Beispiel fand ich gut, wenn, zum Beispiel mit Bild gestaltet. Manchmal ist es zum Beispiel schwierig, abends noch, wenn die Babys auf Sankata hatten wir solche Fälle, dann abends noch eine Dusche zu nehmen, was teilweise nicht möglich.
Ja.
Dann ist es okay, ich mache es egal.
Ja.
Können wir jetzt natürlich auch einen riesen Act machen und noch in den Bach springen. Oder man kann ein Bild nehmen oder so verschiedene Abstufungen. Oder man macht es ganz im Geist.
Ja.
Welcher Ding? Man kann ja sagen, gewisse, der praktisch mal anlaufende Egoist werden vielleicht sagen, ach, wir sind fein, Liebste, tu doch lieber was dazwischen.
Ja.
Was ist so die... Denn wir haben ja immer die Möglichkeit, unendlich viel mit Krishna zu tun auf der äußeren
Ebene. Ja. Die Sache ist, wir sind hauptsächlich eine Predigerbewegung und deswegen tun wir ziemlich viel auf der Ebene, wo wir bedingte Seelen einladen können. Wir sind so Ghost Yananis. Aber jetzt in so einem Fall, den du mir gesagt hast, da kommt es halt zunächst einmal, kommt es schon auf den Standard an, den du den Deities anbietest. Sannyasis heißt, sollten die dies im Geiste verehren. Die sollten gar nicht diese machen, weil sie. Ich meine, in der geistigen Verehrung, ich muss euch das wirklich sagen, der Sinn und Zweck all dieser Übungen ist noch ein zweiter. Ich hatte eben gesagt, an Krishna erinnern und sich ihn nicht vergessen. Es geht auch noch um einen anderen Punkt, der jetzt rauskommt. Wir sind jetzt bei der Erinnerung. Es geht darum, eigentlich den sechsfachen Pfad der Hingabe des Sharanagatis auszulösen. Nur wer diesen Sharanagati-Pfad geht, Hingabe musst du in jedem Fall machen, ob du das jetzt im Geist machst oder im praktischen Tätigkeitsbereich. Es kommt eigentlich auf diese Hingabe drauf an, Garata. Nicht, dass man sagt, oh ja, ich mache das im Geist, das ist viel einfacher und so weiter. Nicht? Dann hast du nicht den Sinn und Zweck des Sharanagati-Pfades gesagt. Dieser Sharanagati-Pfad ist eingebettet in diese 64 Sachen und wir kommen jetzt langsam zu ihm hin. Wartet mal, Punkt 47 ist es dann, das Leisten eines freiwilligen Dienstes und hingebungsvolles Dienst in Freundschaft, völlige Selbstunterwerfung, all das sind das Anbieten von etwas Hochgeschätzten, sind alles Dinge von Sharanagati, von völliger Hingabe zum Herrn. Wir kommen jetzt zu diesem Abschnitt in den Regeln und Regulierungen. Toll! Dann würde ich sagen, sind noch irgendwelche andere Fragen an dieser Stelle, die da sind? Ja, sofort mag ich tue noch den Medini-Partie vor dir nehmen. Ja? Ja, mit Raganuga, ich muss sagen, es gibt zwei, das ist so ein kompliziertes Thema in unserer Bewegung geworden. Wie Prabhupada Raganuga definiert, es kommt so vor, ist, dass er sagt, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Wahrscheinlich, weil es zwei Seiten gibt. Die eine ist der Raganuga Bhakti, der Spontane, der befolgt die Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes, wie wir sie jetzt durchgehen. Und er steht nicht mehr, wie Prabhupada sagt, so aus Zwang auf, sondern morgens kommt er aus den Federn heraus, weil er Krishna unglaublich gerne dienen möchte. Nicht mehr Zwang, warum er das tut. Diese andere Schiene im spontanen hingebungsvollen Dienst, dieser meditative Vorgang, den hat Srila Prabhupada nicht so hervorgehoben und hat gesagt, dass er in diesem Zeit, hat immer wieder uns davor gewarnt, in dieser Zeit das nicht zu, da nicht versuchen, uns künstlich was einzubilden, weil
Weil die Gefahr ist eben, dass da so viel auf der, dass der Kalpana kommt. In der, das ist ein Fachgebiet aus dem Raganuga Language. Kalpana heißt Imagination und Vorstellung. Solange du spontan bist, Medinipati, auf der Ausübung der hingebungsvollen Sachen, kannst du nichts verkehrt machen. Du tust die Schriften ausüben, du tust mit großer Begeisterung chanten und so weiter. Wenn du aber hier anfängst, in der Meditation loszulegen, kannst du so leicht mit der falschen Information, mit den Emotionen, die dazwischen kommen und so weiter, ins Schleudern geraten. Deswegen wird das nur dann empfohlen, auf dieser Ebene diese Spontanität zu machen, wenn man frei ist von allen schlechten Angewohnheiten. Anatta Nivritti. Es gibt eine Gruppe von eine Fehlinterpretation des Raganuga-Pfades, wo Leute zum Radha-Kund gehen und dort gleich Siddha Pranali-Einweihung annehmen und dann hören, das ist deine Form, das ist deine Identität, und dann tun die dort im Geist meditieren und komplizierte Dinge machen. Das ist sehr gefährlich auf dem spirituellen Weg, solange man nicht frei ist von Anatta Nivritti. Da kann man Vergehen machen. Da können, wenn man zum Beispiel über die vertrauten Spiele von Radha und Krishna meditiert, plötzlich Anhaftungen an die Sexualität groß werden. Nicht? Und dann bringt man das Heiligste auf den niedrigsten Bereich. Aber hier auf dieser Ebene kann man spontan lernen. Deswegen ist auch die Meditation, die Prabhupada empfiehlt, eine, wie ich es eben gesagt habe, nicht? Einen Thron im Herzen aufrichten. Es geht da nicht darum, über seine Form nachzudenken, spirituelle Form nachzudenken, in der man zu Radha und Krishna dann in der Meditation geht und etwas darbringt. Marc?
Ich habe nur zwei Namen, zwei Songs, das gab es vor, ein Thema zuvor.
Ja.
Und wenn das überhaupt angefangen wurde bei diesem Drama.
Ja.
Sondern reagieren auf die Straße, ich glaube, wenn jemand wirklich gemein ist zu jemandem, soll man da auf den Weg gehen und sagen, das ist eben Drama. Oder soll man da irgendwie einschreiten?
Ja. Achso, wenn du siehst, wie ein Rüpel sich gegen eine Oma schlecht verhält.
Ja.
Nicht? Ja, also es gibt immer zwei Verhaltensweisen in dieser Welt für einen Devotee. Eins heißt Loka-Vichar und eins heißt Shastra-Vichar. Loka ist so, wie, dass du es tust, dass du wie die Menschen das tun. Da sollte man Unrecht vermeiden und so weiter und eingreifen. Das wäre vielleicht jetzt nicht zu empfehlen, dass du gleich das Messer rausholst und dem den schächtest, den Angreifer. Nicht? Oder also, dass du dich da total so reinwirfst. Aber du solltest auf alle Fälle verhindern, diese man sollte gütig sein gegen andere Lebewesen, wenn es in der Macht steht. Es gibt aber Fälle, wo du einfach sehen musst, das ist jetzt Karma, das läuft jetzt weg, da kann man nichts ändern. Man muss da einfach nach, sagen wir mal, gewöhnlichen Erwägungen vorangehen und gütig sein. Aber es gibt Situationen, mir ist das einmal so gegangen, das vergesse ich nie, das war ein Zangskala, der ist in diesem Leben drin, kam mit dem Zug nach einer Nachtfahrt an und da hat die russische Mafia einen Menschen da, ist über den hergefallen, also das habe ich noch nie gesehen, der Russland war da, also das war total intensiv. Ich merkte ganz deutlich, wenn ich jetzt da rausgehe aus dem Zug und da mich involviere, nicht, dann da werde ich nicht stoppen können, da muss man einfach sagen, die Polizei war ja auch da und sah das ja auch und hat es toll weggeguckt, weil das war eben russische Mafia.
In jedem Fall sollte ein Devotee ein gütiges Wesen haben und nicht zusehen, wie einem anderen Unrecht geschieht. Das ist ein wichtiges und richtiges Verhalten. Man sollte nicht sagen, es ist Karma. Sollte eingreifen. Dieser Ebene. Gut. Dann würde liebe Devotees, jetzt kommt eine kleine Abwechslung in unsere Lernmethode. Ich möchte ich möchte euch um ein bisschen aktivieren und euch zu einer Gruppenarbeit inspirieren. Das heißt, wir werden drei Gruppen jetzt bilden, die jeweils zwei Fragen lösen müssen. Bitte hört mir aufmerksam zu. Wahrscheinlich bin ich das Problem, nicht ihr, weil ich vom Besseren müde bin. Aber wir brauchen zunächst einmal eine Gruppe A, eine Gruppe B und eine Gruppe C. Und ich denke, dass wir diese Gruppen so bilden sollten, dass wir einfach so von 1 bis 3 zählen. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und so weiter. Und ihr müsst euch dann bitte auch merken, welche Ziffer ihr seid. Und dann werden wir die 1er zu den 1er tun, den 2er zu den 2ern und den 3er zu den 3ern. Bitte also, lasst es einfach mal so durchziehen, so schlangenmäßig. Und dann haben wir die. Ist eine sehr schöne Gruppenarbeit. Also ich weiß, ihr seid die ganze Zeit gewöhnt, dass ich frontal auf euch also die Information herunterrichten lasse. Aber sehr schön, dass wir ein bisschen voneinander lernen. Ja, ich würde sagen, fang du mal an und geben so. Ja.
1, 2.
1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
ja, die Einser mit den Stühlen vielleicht hier in diese Ecke kommt und die Zweier sich da im mittleren Bereich ansetzen und die Dreier ganz hinten. Welche von den Zahlen von 1 bis 3 gefällt dir am spontan ein bisschen schnell vorangehen und die 5 wichtigsten von diesen 64 Prinzipien zusammen holen, zusammenbringen und dann werden wir zum Ende kommen. Ich habe noch einen kleinen Vorschlag. Diejenigen von euch, die gesprochen haben, können sich nachher das Video anschauen und sehen, wie sie so gesprochen haben. Ihr könnt feststellen, wie überzeugend sie gewirkt haben in der Präsentation und sich auf diese Weise weiterbilden. Das ist eine sehr schöne Übung. Man kann da auf diese Weise, es gibt selten die Möglichkeit, sich von außen zu betrachten. Sehr, in den meisten Fällen steckt man so wahnsinnig in seiner Haut und kann also hat hier von der Veda-Akademie die Möglichkeit, das musst du dir vielleicht auf deinem Zählwerk noch merken, wo das ist, ne? Bei Nils später zu sehen, wie man wohl auf andere wirkt. Auf diese Art und Weise habt ihr eine tiefenpsychologische Erfahrung. Schön. Jetzt möchte ich gerade noch sehen. Ja. Ich werde jetzt ganz kurz bis zu dem 59. Prinzip gehen, indem ich sie einfach nur aufzähle, sodass wir sie einmal gehört haben. Und vielleicht mache ich ein paar kleine Stops. Das 47. Prinzip heißt, dass man einen freiwilligen Dienst leistet für Krishna. Das 48. Prinzip ist hingebungsvoller Dienst in Freundschaft. Das 49. Prinzip ist ziemlich schwierig, die völlige Selbstunterwerfung. Und das 50. Prinzip ist das Anbieten von etwas Hochgeschätzten. Dieses Hochgeschätzte kann von zweierlei Natur sein. Einmal kann es sein, was Krishna sehr schätzt. Zum Beispiel kann man dafür sorgen, dass man bei der Opferung ein Tulasi-Blatt dazulegt. Das heilige Tulasi-Blatt ist von Krishna so, wird von ihm so sehr geschätzt, dass er eine Speise, selbst wenn sie aus den vortrefflichsten Gerichten besteht, nicht so gerne sieht wie eine einfache Speise, auch wenn dann eben nur dieses Tulasi-Blatt dabei ist. Das Anbieten von etwas Hochgeschätzten kann aber auch sein, dass man etwas, an dem man selber sehr haftet, Krishna gibt. Diese Opferung ist sehr, sagen wir mal, als eine sehr große Opferung anzusehen. 51. Das Verbinden aller Arten von Tätigkeiten mit Krishna. Das 52. Prinzip ist es, eine ergebene Seele sein. Und das 53. Prinzip, Dienst an Pflanzen wie dem Tulasi-Strauch. Ich gehe mal weiter. Das 58. Prinzip, ich springe ein bisschen, sind besondere Dienste im Monat Kartik auszuüben. Es heißt in den Schriften, dass Krishna immer wieder verschiedene Arrangierungen macht, sodass es den Lebewesen leicht fällt, zu ihm zu kommen. Der Monat Kartik wird auch als Urja bezeichnet. Urja heißt so viel wie Kraft, Energie, Stärke und so weiter. Dieser Monat hat eine vorherrschende Gottheit, die in den Schriften als Urjeshwari bezeichnet wird. Ist ein Name von Srimati Radharani. Wer sich an diesem Monat besonders mit Radharani verbindet, indem er besondere hingebungsvolle Dienste ausführt, wird eine unglaubliche Kraftzufuhr in seinem oder ihrem hingebungsvollen Dienst erlangen. Urja ist Shakti, ist Energie, und wer im Monat Urja, im Monat der Radharani sich beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, der wird sehr schnell vorankommen. Es gibt eine schöne Analogie. Stellt euch einmal vor, ein Mensch hat große Schulden gemacht bei einer sehr großzügigen Persönlichkeit. Das ist ein Beispiel von Jiva Goswami. Nun, dieser Mann oder diese Frau, die Schulden hat, mag nicht sehr viel Geld haben. Wenn diese Person jedoch einen kleinen Betrag dem Schuldner zurückgibt, oder dem, wie heißt diese Schuldner? Dem Gläubigen, dankeschön, zurückgibt, mach es vorkommen, dass der Gläubige, der großzügig ist in seinem Herzen, plötzlich sagt: Ach, das ist so gut, dass du mir jetzt einen Betrag zurückgegeben hast. Ich möchte gar nicht den Rest mehr von dir sehen. Du kannst den für dich behalten. So ist es auch im hingebungsvollen Dienste. Wir sind sehr Krishna zu einem unglaublichen Dank verpflichtet. Wenn wir im Monat Kartik nun eine kleine Bemühung machen, Krishna etwas mehr dazu bringen, ist Krishna so zufrieden mit uns, dass er sagt: Ach, alles ist okay, du kannst auch ohne dich weiter abzurackern direkt zu mir, zurück nach Hause, zurück zu Krishna kommen. Ich möchte euch deswegen wirklich diesen Monat Kartik zu Bewusstsein bringen. Auch die kleinste Bemühung, die im Kartik-Monat gemacht wird, die kleinste Mehrbemühung, will ich mal sagen, zu dem regelmäßigen Programm, was man ausübt, wird große Ergebnisse mit sich bringen. Es heißt, dass jede hingebungsvolle Tätigkeit, die man zur Kartik-Zeit ausübt, tausendmal so große Ergebnisse mit sich bringt. Tausendmal so große Ergebnisse. Bitte seht dieses Beispiel von dem großzügigen Gläubiger. Wenn der sieht, ach, der bemüht sich da, eine Kleinigkeit, also etwas zu absorbieren, dann sagt er sofort, ach, du brauchst dich nicht mehr so abzuwackern. Die Devotees, die das wissen, die an dieses Geheimnis des Kartik-Monats wissen, sind total begeistert und tun, was man als Niyam Seva bezeichnet, ausüben. Besonders tun sie das im Braj Mandala. Die gehen nach Vrindavan in dieser Zeit und tun für einen Monat wirklich Radha und Krishna besondere Service darbringen und machen dann unglaubliche Fortschritte. Es gibt ein Zitat aus dem Bhakti Rasamrita, was im Bhakti Rasamrita Sindhu beschrieben wird, das ich euch kurz vorlesen möchte. Ein Zitat zum Monat Kartik. Der Herr mag einem Gottgeweihten Befreiung oder materielles Glück anbieten, doch nachdem ein solcher Gottgeweihter ein wenig hingebungsvollen Dienst verrichtet hat, vor allem Mathura während des Monats Kartik, möchte er nur noch rein hingebungsvollen Dienst erreichen. Warte mal. Das bedeutet, dass der Devotee einfach so erleuchtet ist, dass ihm klar ist, er braucht nur noch Krishna zu dienen. Das Zitat ist jetzt ein bisschen kryptisch, ein bisschen versteckt. Was es heißt, ist, ich möchte es ein bisschen klarer ausdrücken. Es gibt im Niyam Seva, in den Diensten, die man im Monat Kartik ausübt, besonders einen Dienst, den Krishna sehr, sehr, sehr hoch einschätzt. Wer kennt diesen Dienst? Ja. Ein Gielämpchen dem Damodar zu opfern. Damodar ist eine Form Krishnas, der Form eines kleinen Jungen. Dieser kleine Junge wurde gebunden von der Liebe von Mutter Yashoda. Yashoda versuchte ihn zuerst einfach so zu binden, indem sie ein Seil nahm, um ihn festzubinden. Aber das Seil war immer zwei Finger breit zu sowas. Yashoda suchte dann alle Seile aus ihrem Haushalt. Und da gab es viele, denn sie hatte viele Kühe und Seile braucht man, um Kühe die Hinterbeine zusammenzubinden, wenn man sie melken will, damit sie nicht getreten. Ne? So, Mutter Yashoda suchte also alle Seile aus ihrem Haushalt zusammen, um der Mutter zu binden. Aber die Seile war doch immer zwei Finger breit zu kurz. Dann ließ sie eine Meldung machen an alle Bewohner von Vrindavan, die sollten ihre Seile bringen. Und ganz Braj brachte ihre Seile zusammen, sodass man viele hunderte Male ein großes Feld damit umwickeln konnte. Aber es war immer noch zwei Finger zu kurz. Die Milch und Krishna war auch verloren. Auf diese Weise zeigte Krishna, dass er nicht zu fassen ist, nicht zu fangen ist. Als Krishna dann jedoch sah, wie seine Mutter aus Liebe und Hingabe schließlich trocken des Schweißes irgendwie auf dem Kopf hatte oder einfach dachte, ich bin die Mutter von diesem ruhlosen Jungen, wenn ich ihn jetzt nicht binde und ein bisschen zurechtweise, Krishna hat Mutter gestohlen davor, nicht? Dann wird aus ihm nicht, sein Charakter wird verwurzt. Als Krishna das dann sah, war er sehr begeistert und band das ganze Seil um den Bauch und also ließ sich dann binden. So, dieser Damodar wird von den Devotis im Monat Kartik verehrt, indem sie einfach ein Lichtchen aus Ghee vor ihm Und das heißt, wer das macht, jeden Tag, wird mit Sicherheit nicht nur vom materiellen Dasein befreit werden, sondern er wird Liebe zu Krishna entdecken. Wenn euch das spirituelle Leben lieb ist, kann man es auch sagen, möchte ich euch bitten, im Monat Kati das einfach zu machen. Tut euch ein Bild von Damodar aufstellen und kommt jeden Tag und macht ungefähr morgens oder abends, je nachdem wie es geht, sieben Kreise vor ihm. Ihr werdet sehen, dass sich euer Leben total verändert. Es ist ein Mittel, das immer funktioniert. Das kann man machen, auch wenn man ganz arm ist und ganz jung ist und gar nicht sehr philosophisch oder auch gar nicht sehr spirituell. Das wirkt immer. Das müsst ihr mal zu Hause bei euch machen. Ihr werdet sehen. Die Hauptsache ist, es muss regelmäßig sein. Man darf keinen Tag auslassen. Selbst wenn man es ein bisschen spät wird. Würde Padma Purana gemacht. Wir haben es gemacht in Vrindavan. Und unser Leben hat sich total verändert. Also total. Seit letztem Jahr. Und es wird sich hoffentlich noch weiter verändern. Es gibt noch viel zu verändern. Aber man ist dran. Im Monat Kartik ein Licht da bringen. Gut. Wann das ist, der Monat Kartik? Der Monat Kartik, danke, dass du nachfragst, Wolfgang, ist so Mitte Oktober bis Mitte November. Die Sache ist, das sind fließende Zeiten, weil wir den Mondkalender folgen. Man kann das rausfinden, indem man den nächstgelegten Tempel anruft. Könnt ihr ja machen, einfach anrufen. Wann ist Kartik jetzt in diesem Jahr? Und die können euch das so sagen. Der neue Kalender ist noch nicht raus, aber er kommt, glaube ich, demnächst. Kommt bald. Da könnt ihr es erfahren. Was ich immer mache, ist, ich gehe im Monat Kati einfach nach Rajmandala, nach Vrindavan, für einen Monat. Und tue dann einfach bestimmte besondere Dienste für Radha Krishna ausüben. Das ist eine sehr schöne Sache. Ihr könnt ja mal mitkommen. Letztes Jahr hatten wir sogar ein kleines Seminar direkt an den Ufer des Radha-Kurses gegeben. Solche Sachen machen wir. So, jetzt will ich noch die wichtigste. Das war ja ein freudiges Schnaufen eben. So. Jetzt gibt es fünf Prinzipien, die von all den Prinzipien, die ausgeübt worden sind, am wichtigsten sind. Und unter diesen fünf gibt es wiederum eines, was am wichtigsten ist. Wer von euch könnte, vielleicht können wir diese Prinzipien zusammenbringen. Ich bin mal hier das richtig. Ja, es gibt fünf Prinzipien von diesen 64, die wir durchnehmen, die als die wichtigsten angesehen werden. Ich suche gerade, das ist im Nektar, ich würde es gerne in der Reihenfolge machen, wie es im Chaitanya Charitamrita drin ist. Wer von euch, Medinipati, du bist doch so ein gelehrter Devotee, weißt du, wo das im Chaitanya Charitamrita steht? Das ist im Matya Lila irgendwo. Dann gehen wir nach der Reihenfolge, die ich hier habe. Sofort, ich will noch ganz kurz. Ganz kurz das zusammensammeln. Ja. Wer von euch, also wer bei meinen Vorlesungen schon mal dabei war, wird wissen, das sind die Punkte, die ich am öftesten wiederhole. Können wir bitte,
wie heißt das?
will ich nur eins sagen, nicht?
Die Bildgestalten verehren.
Die Bildgestalten verehren. Jemand frage, was kann hören. Oder vortragen. Würdest du sagen? Ja, frage, was kann kosten. Du wirst actually gesagt. Frage, was kann. Kosten. Das ist doch mal schön. Relishing. In Gemeinschaft von fortgeschrittenen Devotees, wird immer gesagt. Ja, Abhiram, was würdest du als eines, was ist ein ganz wichtiges Prinzip im Hingehen von Nisa? Yes. Sehr gut. Den heiligen Namen. Namen chanten.
Super.
Ach, das ist voll gefunden, Schriften, Leute. Ja, du weißt alles, Madhavana, da weißt du. Tina? Gemeinschaft mit die Gorki. Ja. Es gibt verschiedene Rangfolgen, aber. Aus diesem ergeben sich die ganzen anderen heraus, nicht? Weil man hört von Devotees, man lernt von Devotees. Oh, Madhavan, ich hatte dich. Ja, du weißt alles.
Ich wusste es.
Und zwar am heiligen Ort eben. Mathura Vata heißt es. Es heißt eigentlich in Mathura oder in Vrindavan leben. Vraj Vata. Vraj. Vraj. Oh, das ist hier aber ein sehr schlechter Schiff. Welche Farbe nehmen wir noch? Grün, ne? Vraja, das ist das Gebiet, wo Krishna erschienen ist.
Raja.
In Raja leben. In Raja leben. Ich bin total froh, dass wir mit diesen Punkten enden. Ich möchte jetzt ein bisschen über jeden einzelnen der Punkte sprechen. Ich würde aber ganz kurz vielleicht sehen wir, diese Punkte sind immer wieder gebracht werden. Zum Beispiel gibt es im Punkt 62 Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Devotees. Wir gehen jetzt über zum ersten Punkt. Und auch Dienst den Devotees darbringen. Das sind Dinge, die ziemlich ähnlich klingen, nicht? Gemeinschaft mit Devotees haben. Dann wurde erwähnt, dass man das Srimad Bhagavatam rezitiert unter Devotees, und im Punkt 54 hieß es, dass man aus den offenbarten Schriften hört. Dann wurde über das Chanten gesagt, den heiligen Namen chanten, dass man den heiligen Namen chantet und dann, dass man Sankirtan macht, das heißt gemeinsam die heiligen Namen singt. Dann gab es was Vraj betrifft, oder Mathura, also in Vraj leben, Vraj ist ein Name von Vrindavan oder von Mathura, hieß es in Vrindavan leben und in Vrindavan wohnen. So, es gibt immer wieder, wie soll ich mich ausdrücken, Wiederholung, denn diese Prinzipien sind so wichtig. Jetzt wollen wir mal sehen, ich würde gerne über Gemeinschaft mit Devotees sprechen. Ja. Darf ich mal fragen, warum das so wichtig sein könnte?